Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Küchenpsychologen. Kleinwüchsige Menschen haben einen eingebauten Minderwertigkeitskomplex. Sie müssen sich, da sie im Gewühl niemand sieht, Gehör verschaffen, müssen laut sein, schrill, müssen zetern und poltern, den Rambo spielen, den Macker, den Diktator. Ist natürlich albern. Dumm ist nur, dass ein bedeutender Vertreter der Psychologie genau diese These vertreten hat. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, sagt, wer klein ist, fühlt sich minderwertig und das muss er ausgleichen durch Ehrgeiz, Dominanz, Statussymbole, Macht. Das nannte Adler den Napoleon-Komplex. Kleine Männer in exponierten Stellungen fallen natürlich auf. Aber kann man daraus die Regel ableiten, dass Kleinwüchsigkeit grundsätzlich mit überzogener Selbsteinschätzung und einem Drang nach oben kompensiert wird? Empirische Belege dafür gibt es nicht. Allerdings haben Studien gezeigt, dass schon kleine Jungs Strategien geistiger und sprachlicher Überlegenheit entwickeln, um auf dem Schulhof gegen die Großen und Starken zu punkten. Daraus kann sich der aggressive Wortführer, der notorische Lautsprecher, der Brüllaffe entwickeln. Muss aber nicht. Short people got nobody. Short people got nobody. Short people got nobody to love. Zugegeben, manche kleinen Männer benehmen sich hinreichend merkwürdig, um der Napoleon-These immer wieder Nahrung zu geben. Kleine Frauen eher nicht. Angela Merkel ist auch nicht eben groß, aber sie mackert nicht rum, um das auszugleichen. Sie beeindruckt durch Zähigkeit und Unaufgeregtheit. Geht ja auch. Aber manche Männer haben eben ein ernstes Problem mit ihrer mangelnden Körpergröße und müssen den Macho oder den Gockel oder den Pausenclown geben. Wladimir Putin kompensiert mit halbstarken Gehabe. Der ölige Silvio Berlusconi schart wandelnde weibliche Sexklischees um sich, damit er sich als Kerl fühlen kann. Der kleine Nicolas Sarkozy ordnete an, dass seine Leibwächter nicht größer als 1,65 sein durften. Seine 1,75 Frau Carla Bruni musste in der Öffentlichkeit immer super flache Ballerinas tragen. Von Gerhard Schröder, auch nicht gerade ein Riese, wird gemunkelt, dass er als Kanzler Wert auf weibliche Bodyguards legte, die etwas kleiner ausfallen als die 2 Meter Muskel- und Fleischberge, die üblicherweise Spitzenpolitiker beschützen. Man will ja nicht so mickrig aussehen zwischen lauter richtigen Kerls. Und Schröders Neigung zu extrem kleinen und zierlichen Ehefrauen ist ja bekannt. Aber das heißt doch noch nicht, dass kleinwüchsige Männer mehr oder weniger unausweichlich zu Tyrannen werden. Natürlich gibt es den Typus Kampfzwerg. Hartmut Medorn, früher mal Bahnchef, soll so einer sein. Einer, der tobt, rumbrüllt, aufstampft wie Rumpelstilzchen, weil er das für Überzeugungsarbeit hält. Und ja, Benito Mussolini, Josef Stalin, Attila der Hunnenkönig, Kim Jong-il, Wladimir Iljitsch Lenin, lauter diktatorische Zwockel. Aber daraus eine Regel ableiten, gar eine wissenschaftliche These? Man kann sein Handicap schließlich auch anders ausgleichen. Mit was zum Drunterschieben. Einem Bierkasten oder ein paar Telefonbüchern zum Beispiel, damit der Redner am Rednerpult nicht so mickrig aussieht.
Und bekommen wir noch eine Stufe unter das Podium? Das hatten wir bei den Vorgesprächen so vereinbart.
Ja, ich weiß. Wir haben die Liste erst gestern Abend bekommen. Gibt was zum Drunterschieben.
Okay, danke. So ist es ein bisschen zu niedrig, da kann er seine Notizen nicht gut lesen.
Alles klar.
Danke, meine Herren, wir sehen uns in ein paar Stunden.
Warum trägt der Gouverneur keine Brille, wenn er Probleme beim Lesen hat?
Hat er gar nicht, aber der andere ist 1,73, der sieht dann aus wie ein Hobbit.
Ryan Gosling spielt in dem Film Tage des Verrats den Berater eines Präsidentschaftskandidaten und der weiß, wie man mit was zum Drunterschieben Politik machen kann. Helmut Schmidt zum Beispiel brauchte immer was zum Anheben. Man sagte ihm auch eine Neigung zu Plateausohlen oder mindestens erhöhten Absätzen nach. Warum auch nicht? Ohne eine solche Niveauanhebung hätte Humphrey Bogart in Casablanca nicht mit Ingrid Bergman auf Augenhöhe »Here's looking at you, kid« nuscheln können. Aber auch in der Politik gibt es Menschen, die mit Kleinwüchsigkeit eher gelassen umgehen oder zumindest den Eindruck erwecken, als täten sie es. Zum Beispiel, indem sie sich darüber lustig machen.
Ich gehe mit Norbert Blüm in eine Kneipe in Bonn und Norbert Blüm ruft 2 Kurze bitte. Und der Wirt sagt, das sehe ich. Und was wollen Sie trinken?
Diesen Witz erzählen Gregor Gysi und Norbert Blüm zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Ohnehin ist Kleinwüchsigkeit in der Politik eher metaphorisch besetzt. Politische Zwergenhaftigkeit gehört zu den schlimmsten Schimpfen. Hier ein Klassiker.
Die politischen Pygmäen der CDU, die nur um ihre Wahlkreise sind. Diese Zwerge in Westentaschenformat. Diese Reklamausgabe von Politikern.
Franz Josef Strauß in seiner berühmten Wienerwaldrede im November 1976. Mit dem Zwerg, gerne auch als Gartenzwerg, macht man immer einen sicheren Punkt in der Debatte.
Der Mappus läuft immer wie ein Gartenzwerg, rund und gemütlich, und der Gießkanne durchs Land und gießt es irgendwo aus.
Auch abweichende Meinungen können als Zwergenverhalten, also als typisch kompensatorisch, abgekanzelt werden.
Martin Schulz muss den Zwergenaufstand in seiner Partei in Griff kriegen.
Freilich gibt es auch hier gelegentlich Überraschungen. Zum Beispiel den Vorschlag, aus einer ehemals großen Partei vorübergehend was Kleines zu machen, damit sie wieder groß werden kann.
Einmal ein Zwerg sein, um zukünftig vielleicht wieder Riesen sein zu können.
Anzeichen dafür, dass Schrumpfungsprozesse rückgängig gemacht oder überhaupt aus Kleinwuchs wieder Großwuchs werden könnte, gibt es freilich nicht. Weder in der Politik noch im richtigen Leben. Selbst am großen Napoleon blieb der nach ihm benannte Komplex hängen. Da kann man wohl nichts machen. Well,